Das ist das Schlimmste, was auf einer Motorradreise passieren kann. Der Fotograf und Filmemacher Alex Mills hatte einen Unfall. Auf einer Reise außerhalb der EU, genau genommen in der Türkei. Ein Auto schleuderte Alex und sein Motorrad quer über die Straße. Ab dem Moment hatte er nicht mehr die Kontrolle über das, was dann geschah. Also hört gut zu, wenn Alex im Podcast Nummer 277 von der türkischen Hilfsbereitschaft erzählt, davon, wie man ein Motorrad und eine Seele repariert und die Antwort gibt auf die Frage, warum wir auf der Erde sind.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Alex Mills über einen Unfall in der Türkei. Herzlich willkommen, Alex.
Lieben Dank, dass ich die Gelegenheit habe, diese Geschichte hier zu erzählen.
Genau, und wenn ich dich zu Anfang frage, wie geht's dir, ist das nicht nur so eine allgemeine Floskel, sondern ganz konkret, wie geht's deinem rechten Arm oder deinem Körper überhaupt, weil das ist noch gar nicht so lange her.
Also es ist auf dem Weg der Besserung. Ich hatte einen doppelten Bruch in der rechten Hand. Das merke ich immer noch. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Hand wieder mittlerweile bewegen kann. Handgelenk tut noch weh und zwei Nervenstränge sind ganz, ganz fies gezerrt. Da brauche ich tatsächlich, oder der Nerv, noch einige Monate, bis der sich erholt hat. Aber da kommt auch wieder so langsam Mobilität rein. Also körperlich geht es mir im Vergleich zu dem, was passiert ist, richtig gut unterm Strich.
Ja.
Genau. Die Seele braucht noch ein bisschen Streicheleinheiten, weil das war schon der Hammer.
Oh, okay.
Aber ansonsten alles auf dem Weg der Besserung.
Ja. Du warst mit einem Kumpel.
Genau, mit Herbert.
Ja.
Mit Herbert war ich unterwegs. Genau. Wir sind im Mai in die Türkei gefahren. Wir hatten 4 Wochen Zeit und haben uns vorgenommen, dann eine Runde zu drehen.
Im Mai diesen Jahres, 2025. Ja. Also die ganze Geschichte ist noch ganz frisch.
Die ist wirklich super frisch, genau. Also der Unfall ist am 13.05. passiert diesen Jahres. Da gehe ich natürlich gleich ein bisschen genauer drauf ein, logischerweise. Aber unsere Idee war, eine Türkei-Runde zu machen, in den Osten zu fahren und dann kurz vor dem Ararat dann Richtung Schwarzes Meer und dann an der Schwarzmeerküste wieder zurück. Das war der Plan gewesen. Am Ende sind wir nur bis Mittelanatolien gekommen, bis Aksaray. Das ist die mittelanatolische Stadt, in der der Unfall passiert ist.
Ja. Ja, wie sollen wir da bloß einsteigen? Also du hast ja im Vorfeld gesagt, als du gesagt hast, hey, das ist ein Thema, da würde ich gerne drüber sprechen, gesagt, dir ist es wichtig, dass es jetzt hier nicht so eine Horrorgeschichte wird, sondern eher im Gegenteil. Du möchtest auch etwas über die Umstände erzählen, wie das war, denn nicht nur, dass es schlimm ist, einen Motorradunfall zu haben, sondern auch die Umstände in der Türkei, also ein Nicht-EU-Land. Und du sprichst jetzt nicht Türkisch, also ein, wo man auch nicht die Landessprache spricht. Meine Erfahrung ist mit der Türkei, dass auch Englisch da nicht so gut funktioniert. Aber auch darüber möchtest du was erzählen. Und du hast mir gerade auf dem Handy auch noch ein Video gezeigt. Du hattest deine Dashcam an, wie das passiert ist. Das war ja ganz, ganz schlimm. Genau, ihr wart unterwegs und es hat geregnet.
Genau, wir waren unterwegs und es hat geregnet. Aber vielleicht darf ich nochmal ganz kurz, weil du es gerade eben eingangs gesagt hast, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt diese Horrorgeschichte von dem Unfall gar nicht erzählen mag. Natürlich ist das der Anlass, aber alles, was darum herum passiert ist, die Hilfsbereitschaft, die Hoffnung, die mit der ganzen Abwicklung verknüpft war, die wirklich unfassbare Unterstützung, die wir erfahren haben, das ist eigentlich die ursprüngliche Geschichte, die ich gerne erzählen will. Weil wenn wir natürlich solche Reisen machen und wir gehen ins außereuropäische Ausland, dann fährt so ein Risiko natürlich immer mit. Und viele, die auch vielleicht ein bisschen ängstlich sind oder eher sicherheitsorientiert, sind wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig und überlegen sich das 2-3 Mal, bevor sie so eine Reise machen. Also das möchte ich jetzt nicht erzählen, um Leute abzuschrecken, sondern was passiert eigentlich, wenn was passiert ist und was haben wir erfahren an Unterstützung? Das ist eigentlich die Idee.
Ja. Grundsätzlich stelle ich mir das erstmal sehr, sehr schön vor, ne? Eine Reise durch die Türkei. Sonja und ich, wir waren ja auch, wann war das? Vorletztes Jahr? Letztes Jahr waren wir auch in der Türkei unterwegs. Das war toll. Also, wir sind auch total von der Türkei begeistert im Rahmen unserer Abenteuer-Abendland-Tour, wo wir in Etappen durch verschiedene Länder fahren. Türkei, wir waren wirklich begeistert. Obwohl es auch da Probleme gab mit Sonjas Motorrad, die Geschichte, dass da ständig der Vergaser irgendwie Probleme machte und wir dann am Schluss wirklich von einer Werkstatt zur nächsten gefahren sind. Und auch diese Erfahrung irgendwie, die Türken sprechen schlecht Englisch, so. Wir haben ganz viel mit Google Translator gemacht und haben eine unglaubliche Gastfreundschaft. Also unglaublich viele Leute haben uns da geholfen. Aber ja, Türkei, tolles Reiseland mit dem Motorrad, oder?
Absolut, absolut. Ich schließe mich an, auch mit dem, was du gerade gesagt hast, die Gastfreundschaft. Wirklich großes Interesse. Wobei Gastfreundschaft ist ja eigentlich immer so die Frage, brauchst du Hilfe? Ist jemand freundlich zu dir? Aber in der Türkei haben wir da noch mal einen Ticken mehr erlebt. Nämlich da ist so ein bisschen Interesse auch noch dran. Mhm. Also wenn die dich fragen, wo fährst du hin und was machst du? Und du erzählst, dann geben sie dir auch direkt noch Tipps und Anregungen und bleiben wirklich auch beim Thema.
Ja.
Und das da gab es also ganz rührige Begegnungen. Also ich schließe mich so hundertprozentig an.
Ja.
Das Land selber, die Möglichkeiten, die das Land auch bietet, weil das ist ja, das haben wir nur einen Bruchteil erlebt. Ne? Wir hatten ja ein bisschen vorrecherchiert und wir trauern ja so ein bisschen um das, was wir nicht gesehen haben. Aber das ist ja dann ein guter Anlass, da nochmal hinzufahren.
Ja.
Wo starten? Also es ist eigentlich ganz einfach. Wir starten in Çeşme. Das ist der Hafen, wo wir von Griechenland aus ankommen. Wir haben also die Anreise über Griechenland gemacht. Mhm. Von Piräus sind wir nach Chios, kleine Insel. Und von Chios sind wir dann nach Çeşme rüber.
Ja, genau, die Strecke sind wir auch gefahren.
Habt ihr auch gemacht?
Ja. Okay. Und dann haben wir einen Bogen um Izmir gemacht, weil wir dachten, große Stadt, viel Tourismus. Sehr oder gut. Viel.
Genau, das gleiche haben wir auch gemacht. Ja, genau. Okay, dann muss ich nicht groß, groß erzählen. Aber was vielleicht erwähnenswert ist bei dieser Anreise, ist die Fähre von Chios nach Çeşme rüber. Mhm. Das war so eine kleine, abgerockte Fähre.
Ja.
Und dann sind die Motorräder dann auch noch in diesen Verladebauch dann runtergefahren mit so einer alten, wackeligen Verladerampe. Und das war dann schon so ein bisschen kitschig. Ne? Dann legte die Fähre ab. Die war dann auch in einem separaten Hafenbecken, wo man dann wirklich auch mit zwei, drei Stationen dann erstmal überprüft wurde, bevor man dann in den Hafen reinkam. Ich weiß, das war bei euch.
Stimmt, dann waren wir schon im Schiff und dann kamen plötzlich irgendwelche Männer und haben nach uns gesucht und hatten dann irgendwie so ein Foto. Genau, wahrscheinlich haben sie nochmal geguckt, hatten sie in den Papieren gesehen, Sonja Ritter, Claudio Kniepek, und haben das dann nochmal im Netz recherchiert, um ein Foto zu haben, damit die überhaupt wussten, wen suchen wir jetzt. Und kamen dann zu mir an, genau, oder zeigten mir dann ein Foto von mir von Instagram, wo ich dachte, hä, wo habt ihr das denn jetzt hier? Sind Sie das? Und ich so, ja. Ah ja, kommen Sie mal bitte mit.
Da ist dir aber das Herz in die Hose gerutscht.
Allerdings. Das glaube ich dir. Und am Ende fehlte einfach nur auf den ganzen Papieren irgendein Stempel.
Gott sei Dank. Das ist uns also erspart worden, so ein Schreckmoment. Ich fand das nur spannend, eben, dass du nicht einfach in den Hafen reingehen kannst, ne, wenn es jetzt um die Überfahrt in die Türkei geht. Genau, wir kommen also in Çeşme an. Herrlicher Sonnenschein, trinken dort einen Kaffee, machen die erste Berührung mit der türkischen Sprache, schaffen uns einen guten Tag und auf Wiedersehen rein und Dankeschön. Und dann fahren wir weiter. Und ungefähr 2, 3, 4 Kilometer nach dem Ort, wir sind in so einem kleinen Waldstück unterwegs, sehe ich auf der rechten Seite ein kleines Straßencafé. Also im Grunde genommen waren das selbstgebaute Möbel, die in einem Waldstück standen. Es war ein kleiner See dabei, da liefen ein paar Enten rum und dann gab es so einen Grillwagen. Und das sah wirklich unglaublich gemütlich aus. Und wir sind schon dran vorbeigefahren und dann habe ich zu meinem Kumpel Herbert gesagt, hey, wir haben zwar gerade einen Kaffee getrunken, aber das sieht so nett aus, komm, lass uns da nochmal stoppen. Und dann sind wir extra nochmal zurück und kommen da an. Und dann sitzt da eine Gruppe von türkischen Männern an einem dieser selbst gebastelten Tische. Und wir wollten uns dann einen zweiten Tisch nehmen und dann wurden wir dann direkt herangewunken, dass wir uns dort zu denen setzen sollten, wurden direkt zum Tee eingeladen und dann gab es dann das erste Woher, Wohin und so weiter und so weiter. Und dann entspinnte sich ein Gespräch mit einem der Leute aus der Gruppe, der sehr gut Englisch sprach, stellte sich dann als Volkan heraus, dass der Volkan dann hinterher, jetzt greife ich so ein bisschen vor, dann hinterher unser Reiseengel wurde, ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach nur eine nette Begegnung.
Ja.
Wir haben uns dann natürlich über vieles unterhalten. Wir haben ganz viele Tipps bekommen. Und er wollte auch, dass wir das aufschreiben.
Ah,
er sagte dann, mach dir eine Notiz. Ja. Da musst du unbedingt hin. Und dann ging es um antike Stätten, die wir uns anschauen sollten, wo wenig los ist und wo man wirklich auch noch ins antike Theater kommen kann.
Oh,
und
die Insider-Tipps.
Absolute Insider, ja, ganz genau. Schreib dir das auch noch auf. Und es war wirklich ganz, ganz herzlich. Und dann am Ende, nach dieser Begegnung, wo wir dann auch noch zum Essen eingeladen worden sind, wo ich dann das erste Mal Göremme gegessen habe. Heißt das so? Gösleme. Gösleme heißt das, nicht Göremme. Gösleme. Das ist so ein Pita-Brot. Ne? Das
hat
er uns dann da besorgt und wurde dann in dieser Bude dann vorbereitet. Naja, auf jeden Fall hat er uns dann seine Telefonnummer gegeben und hat gesagt, falls irgendwas sein sollte, wir können ihn auf jeden Fall 24/7 anrufen. Und normalerweise, das kenne ich natürlich auch, diese wirklich ausgeprägte Freundlichkeit, nimmt man das an, aber weiß nicht, wie es dir geht, ja, so manchmal dann so, okay, gut, aber das war jetzt eine Begegnung und dann muss man ja nicht unbedingt Gebrauch von machen.
Also ja, genau.
Das ist einfach, na, das ist ja
meine, wie heißt das hier, Kontaktdaten Buch hier im Handy, da stehen auch ganz, ganz viele Adressen von irgendwelchen Menschen, die irgendwann gesagt haben, wenn irgendwas ist, ruf an, so habe ich selten bis nie gebraucht, aber es ist schon mal eine tolle Geste, so finde ich,
die zu Geste sagen, ist
wenn irgendwas toll, ist, ruf mich an und das dann so zwei, dreimal zu wiederholen nach dem Motto, ruf mich wirklich an, ich helfe dir oder ich gucke irgendwie und gut, auf unseren vielen Reisen haben wir tatsächlich auch schon mal die eine oder andere Hilfe in Anspruch genommen und das ist toll.
Absolut und bei dem Volkan war es so, dass er auch darauf bestanden hat, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich die Telefonnummer, also den Zettel mit der Telefonnummer auch wirklich einstecke.
Mhm.
Und da war so ein Nachdruck drin und der führte dazu, dass ich diesen Zettel auch wirklich immer griffbereit hatte.
Ne? Hey.
Naja, gut. Wir sind dann weitergefahren, haben ganz, ganz schöne Sachen erlebt und uns schöne Sachen angeschaut. Unter anderem, ich weiß gar nicht, ob du das vielleicht auf deiner Reise mit dem Schirm hattest durch die Türkei. Wir waren in Aksehir und haben uns den Mula Nasruddin angeschaut.
Nee, was ist das?
Mula Nasruddin. Ah, siehst du jetzt. Das muss ich aber noch einflechten, bevor wir dann zu den dunkleren Kapiteln dieser Reise kommen.
Nee, aber erzähl mal ruhig
also etwas Mula von den Mula Nasruddin ist quasi der Schelm des Morgenlandes, also quasi der Till Eulenspiegel des Morgenlandes. Ne? Mhm. Also ist ein Poet und ist gleichzeitig auch ein Philosoph und ist ein Alltagspraktiker und hat immer einen weisen Spruch auf den Lippen und so weiter. Und ein Schelm. Und der Mullah Nasruddin, und das zeichnet ihn aus, sitzt rückwärts auf seinem Esel.
Ah.
Weil vorwärts sitzen ist langweilig und rückwärts sitzen verändert halt die Perspektiven.
Ja.
So. Und was wir unbedingt wollten oder was ich mir vorgenommen hatte, nach Aksehir fahren zu dem Marktplatz und dort mein Motorrad vor dem Denkmal aufstellen von dem Mullah Nasruddin, der wirklich gelebt hat, da gibt es auch sein Grab, und mich rückwärts auf mein Motorrad setzen.
Der deutsche Mullah Nasruddin.
Ja, genau. Ich gebe dir gerne das Foto. Das kannst du gerne verlinken, wenn du magst. Auf jeden Fall war das ein riesengroßer Spaß. Und die Türkinnen und Türken, die uns dann dabei beobachtet haben, die kamen dann an und haben uns dann wirklich ganz, ganz nett begrüßt und haben dann mit denen einfach auch nette Gespräche geführt und haben sich natürlich kaputt gelacht, als wir dann da mit unseren Fotoapparaten und so weiter dann hantiert haben. Also es war wirklich sehr, sehr nett. Ja, dieser Mullah Nasruddin. Wir haben ja ein bisschen Zeit, oder?
Ja, haben wir.
Ein bisschen Zeit.
Ja. Du kannst also gerne in die Tiefe gehen.
Eine Geschichte von dem lese ich dir vor.
Ja.
Die habe ich nämlich mitgebracht, weil ich finde die so klasse. Also, eine typische Mullah Nasruddin-Geschichte. Ein alter Mann hinterlässt seinen drei Söhnen 17 Kamele. Und in seinem Testament steht, der älteste Sohn soll die Hälfte der Kamele bekommen. Der mittlere Sohn ein Drittel. Und der jüngste Sohn ein Neuntel. Und die drei Brüder setzen sich hin und rechnen und rechnen und rechnen und merken, verdammt, 17 lässt sich weder durch 2 noch durch 3 oder durch 9 teilen, ohne dass Kamele zersägt oder geschlachtet werden müssen. Also geraten sie in Streit und gehen dann zu Mullah Nasruddin, um sich Rat zu holen. Und der denkt kurz nach und sagt, hey, ich leihe euch mein Kamel, dann habt ihr 18. Und dann rechnen sie. Die Hälfte für den Ältesten, 18 durch 2 sind 9. Ein Drittel für den Mittleren, 18 durch 3 sind 6. Ein Neuntel für den Jüngsten, 18 durch 9 sind 2. 9 plus 6 plus 2 macht 17. Genau die Erbmasse des Vaters. Und das 18. Kamel bleibt übrig. Ah, sagt der Mullah, dann nehme ich mir das und zieht von dann. Also eine Geschichte, die ich seit vielen, vielen Jahren irgendwie in meinem Kopf habe und ja, natürlich exemplarisch für ganz, ganz viele andere ja, Storys steht. Und ja, naja, auf jeden Fall, Axel, hier war so ein Highlight auf der Reise und das haben wir dann auch noch sehr ausgekostet. Wunderschöne Stadt.
Wo ungefähr liegt denn das?
Das liegt vor, ich hoffe, dass ich mich jetzt
ganz grob, weil ich kenne mich auch nicht aus.
Vor Pamukkale, glaube ich, ungefähr in dieser Größenordnung. Ja. Vor Pamukkale und auf jeden Fall vor dem Ort, in dem der Unfall passiert ist. Genau, ja, also dann spule ich jetzt ein bisschen vor. Wir sind also in dem Ort, in dem der Unfall passiert ist und wollten eigentlich durchfahren, weil am nächsten Tag waren wir eigentlich gebucht für die ganz klassische Ballontour in Kappadokien.
Ah ja, der Klassiker.
Der Klassiker, ganz genau. Ja. Es hatte geregnet und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber so eine der wirklich schwierigen Seiten der Türkei sind die rutschigen Fahrbahnen. Wenn es geregnet hat, ist es wirklich super rutschig, weil der Asphalt einfach runter ist. Und da sind die Nebenstrecken sogar noch besser als die Hauptstrecken.
Ah, okay. Jetzt, zum Glück hatten wir das nicht, weil wir sind sogar im Schnee durch die Türkei gefahren.
Okay,
an einigen Stellen so in der Mitte, so, wo es eben halt sehr bergig ist.
Ja.
Aber mit rutschigen Straßen zum Glück hatten wir da nicht zu tun. Und wir sind viel Seitenstraßen gefahren. So. Also vielleicht waren wir dann auch wirklich auf den besseren Straßen
unterwegs. Da waren tatsächlich die Seitenstraßen wirklich besser oder die kleinen Nebenstraßen als diese Hauptstraßen. Aber es hatte geregnet und wir waren irgendwie auch ziemlich spät dran. Also haben wir gesagt, wir fahren schnurstracks Richtung Kappadokien.
Mhm. Genau, weil Mai kann ja auch, je nachdem, wo man ist, schon noch relativ kühl sein in der Türkei. Das ist erstaunlich. Absolut.
Ja, also wir hatten schon 12, 13 Grad. Da sind wir schon... zum Teil haben wir diese Temperatur noch gehabt.
Mhm. Du warst unterwegs mit deiner Afrika-Twin.
Meine geliebte Afrika-Twin, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Aber da komme ich dann auch gleich nochmal zu. Ja. Wir sind also auf dieser Ausfallstraße, zweispurig, Herbert fährt vorweg. Ich fahre hinter, wir sind sehr vorsichtig unterwegs, weil Herbert hatte ein paar Tage vorher schon ein paar Erfahrungen gemacht, wie es ist, auf diesen rutschigen Fahrbahnen, wenn der Grip dich irgendwie verlässt und dann irgendwie so kurz davor wieder kommt.
Mhm. Ja.
Und deswegen waren wir sehr gewarnt und waren sehr vorsichtig unterwegs. Die Dashcam hatte 49,50 aufgezeichnet. Und ja, im Grunde genommen passierte dann nichts anderes als ein lauter Knall, den ich hörte. Ich war ja nach vorne ausgerichtet und dieser Knall, diese Kraft, die dann auf einmal auf mich reinwirkte, die riss mich vom Motorrad. Ich schleuderte über die Fahrbahn, sah die Leitplanke näher kommen, versuchte mich auf jeden Fall da wegzudrücken. Das war so ein Impuls, den ich hatte, bloß nicht an die Leitplanke. Dabei ist mein Arm auch gezerrt worden, so ist zumindest meine Rekonstruktion. Und dann bin ich irgendwann neben der Leitplanke zum Stehen gekommen. Wusste nicht, was passiert war. Keine Ahnung, irgendwas hat mich erwischt.
Ja.
Bin dann aufgestanden, merkte, dass der rechte Arm komplett unbeweglich war. Bin dann aber auch zusammengesackt, weil ich mit dem Kreislauf nicht, der hat sich dann verabschiedet. Ne? Genau.
Das heißt, du bist richtig ohnmächtig geworden?
Ich war dann einen kurzen Moment wirklich komplett weg gewesen.
Boah. Ja,
genau. Dann waren dann auch direkt ganz viele Helfer da und dann einer kam auf mich zu und fragte, wie es mir geht. Dann wurde dann ein Krankenwagen gerufen, die Unfallstelle gesichert. Herbert hatte mich direkt im Blick und hat dann eben auch mit Unfallstelle gesichert, hatte dann große Erleichterung, dass ich überhaupt aufgestanden bin, weil er sagte, okay, er bewegt sich.
Ja, eben, genau. Weil so. Wenn da erstmal der Kumpel irgendwie auf der Straße liegt und absolut, das Motorrad ist ein daneben.
Riesen Horrorschreck.
Mann.
Und dann war er erstmal erleichtert, hat die Unfallstelle gesichert und dann kam er zu mir. Und Herbert ist ein ganz, ganz, ganz angenehmer Wingman, weil er auch so eine Grundruhe hat.
Mhm.
Ja, und diese Grundruhe, die ummantelte mich dann, als ich dann da auf dieser Straße lag. Und dann denke ich, wenn Herbert da ist, da kann nichts mehr passieren.
Das ist gut.
Genau. Also es war wirklich, war sehr, 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 sehr gut, dass der dabei war. Und Krankenwagen kam. und dann ab ins Krankenhaus. Und dann wurden die Untersuchungen gemacht, wurde dann festgestellt, dass ich ein dickes, fettes Hämatom im linken Bein habe. Das haben sie dann aufgestochen.
Aber erstmal Krankenwagen, es kam dann auch relativ
schnell. Ja, das ging wirklich ganz, ganz flott. Und auch die Notärztin sprach auch Englisch.
Ah, sehr gut.
Und hat sich dann mit mir direkt unterhalten und dann die üblichen Dinge abgeklopft. Ich war ja bei Bewusstsein und hatte ja Gott sei Dank irgendwie bis auf den Arm konnte ich mich ja so weit bewegen.
Das heißt, du sagtest eben, du warst kurz weggesackt, warst kurz ohnmächtig, bist dann aber aufgewacht, hast dann festgestellt, Herbert ist da.
Genau.
Kurze Zeit später kam der Krankenwagen und dann haben die dich so mitgenommen.
Genau, richtig. Und das war wirklich ganz, ganz schnell und das ging ganz flott. Es waren dann zwei junge Leute da, zwei junge Türken, die haben ihm dann geholfen, das Motorrad zu sichern, weil es wurde nämlich dann in einen städtischen abgeschirmten Bereich dann abgeschleppt. Mhm. Das ist eine extra Geschichte zu erzählen, was das bedeutet hat, das wieder rauszukriegen dort, mit wie viel Papieren wir da ausgestattet hingehen mussten die nächsten Tage. Aber da kann ich ja gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall im Krankenhaus haben sie dann die üblichen Untersuchungen gemacht und einfach festgestellt, die Hand ist gestaucht, was sich vier Wochen später aber nicht als solches herausgestellt hat, sondern die war halt gebrochen. Aber ich bin dann eher am Anfang von der Stauchung ausgegangen.
Aber das heißt, du hast einen Bruch und der wurde erstmal nicht behandelt.
Ja, so ist das. Ja, ganz genau. Vier Wochen später erst, ja. Das so der Nebenstep dazu auch, dass im Uniklinikum man diesen Bruch auch bei der Notaufnahme nicht erkannt hat.
Ah, okay. Also wirklich ein sehr versteckter
ganz Bruch. Doof, ja. Wirklich. Aber was ist passiert? Ein Auto, was hinter mir war, ist auf die linke Spur gewechselt und von hinten auf der linken Spur kam ein PKW relativ schnell und das ist ein typisches Beispiel von toter Winkel gewesen und das Fahrzeug auf der linken Spur hat dann quasi verrissen und ist dann auf mich hinten draufgeschleudert und hat mich abgeschossen. Mhm. Das ist das, was die Dashcam dann hinterher gezeigt hat.
Genau, du hast mir gerade schon die Aufnahme gezeigt. Es ist wirklich geschleudert. Also der rutscht so seitlich quer von der linken auf die rechte Fahrbahn und dann auf dich zu. Sieht so ganz gruselig aus. Also auch ohne irgendwie, der hat wirklich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist da mit einem Riesentempo auf dich zu.
Und das ist auch dieser Knall, den ich da gehört habe. Ne? Mhm. Also der kommt ja aus dem Nichts.
Ja.
Vielleicht noch so ein paar Gedanken dazu. Ne? Ich meine, also alles, was wir ja heute so erleben, auch wenn wir unterwegs sind und wenn wir einfach auch unsere Touren machen und auch so ein bisschen außerhalb unserer normalen EU-Komfortzone unterwegs sind, wird ja irgendwie alles irgendwie als Abenteuer verkauft. Mhm. Aber wenn du auf einmal drin steckst in so einer Geschichte, dann denkst du ja nicht irgendwie, boah, das ist ein tolles Abenteuer oder so. Ne? Dann denkst du einfach, was ist das für eine Scheiße, die hier gerade passiert ist. Ne? Weil ich habe das im Nachhinein dann natürlich einigen Leuten erzählt und gesagt, Mensch, was hast du aber ein Abenteuer erlebt? Und so,
das es gibt Abenteuer, die möchte man nicht
erleben. Die möchte man nicht erleben, ganz genau.
Ja.
Jetzt komme ich auf den Volker an zurück, weil das da beginnt eigentlich die Geschichte, die ich erzählen wollte.
Mhm.
Und am nächsten Tag, wir sind dann haben dann eingecheckt in ein Hotel und
Achso, du konntest auch direkt am nächsten Tag oder am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus raus.
Stimmt, das muss ich auch noch erwähnen. Genau, ich bin zur Beobachtung da geblieben.
Ja.
Und dann haben sie mich aber tatsächlich entlassen.
Am nächsten Tag?
An dem gleichen Abend noch.
Hey.
Und dann, weil ich hatte ja vermeintlich nichts gebrochen.
Mhm.
Ne? Hatte einfach nur den Arm gezerrt. Das ist halt so.
Ja. Wie fühlte sich denn der Arm dann an?
Der Arm war einfach nur schlapp.
Ja.
Du musst dir vorstellen, der hängt dann einfach so als Stückchen an dir runter und den kannst du nicht bewegen.
Weil es so weh getan hätte oder weil du wirklich nicht
dich bewegen kannst? Nee, weil der Nerv sich verabschiedet hatte. Der Nerv, der war so gezerrt, dass der quasi die Funktion eingestellt hat. Das ist wie so eine Schockreaktion.
Ja.
Und schützt im Grunde genommen dadurch dann den kompletten Arm.
Ach so, das ist sozusagen ein Schutzreflex des Körpers.
Ganz genau.
Aber eigentlich würde oder ist jetzt auch der Nerv wieder irgendwann lebendig geworden, wieder aufgewacht und
ja, ich habe dich vorhin begrüßt mit der rechten Hand, ich habe dir die Hand gegeben und ich strecke jetzt gerade den Arm nach oben, ist ein bisschen mühsam noch, aber das geht. Das heißt, der Nerv regeneriert sich
von selbst, das kann man rein nicht
ein machen. Millimeter pro Tag. Ne? Also das ist echt eine langwierige Geschichte. Mhm. Regeneriert sich aber und die Reaktion ist eine Art Totschlagreflex.
Ne? Mhm.
Also Gefahr, Totschlagreflex, Rums, Arm tot, ist gezerrt. Bevor er das Ding jetzt reißt, sagt der Nerv sich, schalte ich lieber ab.
Ja, ist eigentlich eine ganz gute Funktion. Und das habe ich auch bei einigen Menschen, die von Unfällen erzählt haben, gehört, dass die dann eben halt noch aufstehen können, selbst mit einer gebrochenen Schulter und noch irgendwelche Dinge machen, versuchen noch ihr Motorrad hochzuheben, bevor dann irgendwann der Schmerz kommt und sie merken, wie kaputt die eigentlich sind. Also der Körper ist schon Wahnsinn, was der Körper alles kann.
Unfassbar. Und ich war ja voll mit Adrenalin. Ne? Das heißt also, genau. Von daher machte ich ja eigentlich einen munteren Eindruck. Mhm. Und es gibt auch noch ein Foto, wo ich dann auf dieser Bahre in dem Krankenhaus liege und dann auch noch in die Kamera lächle. Ja? Wie Banane. Auf jeden Fall, der Körper ist so überschwemmt mit Notfallaktivität, dass das gar nicht wirklich erstmal in den Schmerz gibt. Ne? Der kam dann in der Nacht. Und dann wussten wir natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Wir hatten zwar Unterstützung von Leuten, die uns erklärt haben, zu welcher Polizeistation wir uns jetzt begeben müssen, wenn wir jetzt den Unfall und die Papiere dann, also die Papiere bekommen und den Unfall nochmal mit Zeugenaussage und so weiter belegen sollen. Das hatten wir uns alles aufgeschrieben, aber irgendwie haben wir uns da ziemlich einsam gefühlt. Und dann kommt der Zettel von Volkan.
Okay.
Jo, also wenn ich das erzähle, dann bin ich immer noch ziemlich gerührt. Ich habe den also angerufen. Der ging dann wirklich nach dem dritten Klingeln dran, wusste direkt, wer ich war. Alex, wie geht's dir? Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann meinte er, der hat, glaube ich, in den drei Sätzen, die er gesagt hat, hat er, glaube ich, fünfmal Alex gesagt. Hm. Mach dir keine Sorgen, Alex. Alex, ich kümmere mich. Alex, bleib ganz ruhig. Unfassbar. Er sagte, gib mir einen Moment, ich rufe dich zurück. Das dauerte 10 Minuten. Und dann sagte er, pass auf, ich habe einen guten Freund, einen Schulfreund, seit 30 Jahren. Und der wohnt in dem Ort. Mhm. Und der hat wiederum einen Neffen und der fährt Motorrad. Und das ist der Gökhan. Und der kommt morgen zu euch und hilft euch.
Boah, unfassbar, klasse. Oder? Oh, super.
Und der Gökhan wohnt in Aksaray auch. Und dann kam am nächsten Morgen um 10 Uhr der Gökhan. Ein ganz ruhiger, super netter, zugewandter, herzlicher Mensch. Sprach kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch, also Google Übersetzer.
Jo.
Und der Volkan, der quasi im Hintergrund immer aktiv war. Das heißt also, der hatte mittlerweile mit der Polizei gesprochen, hatte mit dem Beamten gesprochen, der den Unfall aufgenommen hatte, hatte mit dem Göker natürlich die ganze Zeit Kontakt gehabt.
Ja.
Und dann hat er, während wir dabei saßen, mit Göker telefoniert. 5 Minuten später rief er mich dann an und erzählte mir dann, was er mit Göker gesprochen hat.
Ah,
also es war wirklich eine Kommunikation auf ganzer
was für eine Hilfsbereitschaft. Ja, klasse. Und weil, wenn ich mir jetzt gerade mal vorstelle, wie wäre das, wenn ich hier in Deutschland jemand einen Unfall hat, ich wüsste auch nicht, was jetzt genau die nächsten Schritte sind. Wo muss man jetzt hin und so? Also das muss man erstmal alles rauskriegen, wenn man es nicht schon erlebt hat. Und
keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht mal, was haben die aufgenommen? Was steht denn da jetzt wirklich drin?
Mhm. Genau, die werden ja wahrscheinlich
mit dem Fahrrad. Bekomme ich eine Teilschuld oder keine Teilschuld? Und was genau ist da jetzt eigentlich definiert seitens des Polizeiberichts?
Genau, die werden wahrscheinlich mit dem Fahrer des Autos gesprochen haben, ne?
Ganz genau. Also die, also das war jetzt auch alles die Fahrerin, in dem Falle war das eine Fahrerin, die war auch protokolliert und hat auch angehalten und ich kann mich auch noch an eine kurze Begegnung erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Dame war. Auf jeden Fall stand da jemand vor mir, der sehr aufgeregt war. Und also von daher die ganzen Daten und Versicherungsnummer und so weiter, alles lag vor. Und der erzählte uns, also Volkan erzählte dann relativ rasch, dass also eindeutig klar war, dass also uns hier keine Schuld trifft und dass das eben sauber protokolliert ist und so weiter. Und als wir dann hinterher, ein paar Tage später, dann bei der Polizeistation waren, wurde das dann auch nochmal bestätigt. Ne? Also das war erstmal eine große Beruhigung.
Jo.
Und dann erzählt er uns tatsächlich minutiös, wie das jetzt weitergeht. Ne? Mhm. Also das heißt, zunächst einmal müssen wir dann erstmal zur Polizeistation, dann müssen wir eine Zeugenaussage machen. Mhm. Dann braucht es ungefähr 3 bis 4 Tage, bis wir dann den offiziellen Polizeibericht bekommen, der wichtig ist, A, für die Ausreise und B, natürlich für alle weiteren Auseinandersetzungen mit der gegnerischen Versicherung.
Ja.
So, also. Das Problem war nur, dass die Polizeistation, die das aufgenommen hatte, nicht die Polizeistation war, wo man die Zeugenaussage macht und nicht die Polizeistation war, wo man dann hinterher den Bericht holt.
Okay, also noch eine dritte Polizeistation.
Super verwirrend. Mhm. Und hätten wir den Gökhan nicht gehabt, ich glaube, wir wären da rumgeirrt und wir hätten uns da wirklich also fürchterlich verlaufen und verirrt in dem ganzen Dschungel.
Mann.
Ich hatte mit dem ADAC gesprochen. Das war ein bisschen ernüchternd, muss ich zugeben. Weil sie dann die Fotos von der beschädigten Maschine gesehen haben und gesagt haben, das führen sie nicht aus. Mhm. Das wollen sie also verschrotten lassen in der Türkei, weil es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist und den führen sie nicht zurück. Mhm. Und dann hätten sie mir noch 300 Euro dafür gegeben.
Was?
Genau, das war auch meine Reaktion. Und dann wurde ich richtig, richtig trotzig.
Ja.
Und
also ich kenne ja deine Maschine, das ist eine Afrika Twin, jetzt keine nagelneue, aber eine richtig gute.
Ja.
Und das Ding ist ja ein paar tausend Euro wert.
Ja, nee, hätten sie für 300 Euro hätte ich noch bekommen und dann hätten sie es verschrotten lassen. Dann hätte das natürlich entsprechend auch protokolliert werden müssen, damit ich mit einer Maschine, die ich reingeführt habe und nicht mehr rauskomme, natürlich einen Beleg habe. Mhm.
Beschreib mal, wie sah deine Maschine nach dem Unfall aus?
Also nach dem Unfall war die hintere Felge komplett. Komplett kaputt, das heißt also auch die ganzen Felgen, wie sagt man?
Speichen.
Speichen, danke. Die ganzen Speichen waren komplett kaputt. Mhm. Was man nicht erkennen konnte, also Schwinge war zumindest vom Blick her in Ordnung und Rahmen auch. Hinten war eigentlich alles so weit abgebrochen, was man sich vorstellen kann.
Genau, der Gepäckträger, ne? Wo der Koffer dran war, ist völlig irgendwie diese dicken, fetten Metalldinger sahen aus wie Drähte, die einfach so quer in der Gegend rum.
Ja, also wenn du das siehst, das Foto, das ist wirklich super schlimm. Ne? Mhm. Also von daher war die Reaktion natürlich auf der einen Seite nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite habe ich mir natürlich gedacht, nee, ich möchte mein Motorrad jetzt hier nicht für 300 Euro verschrotten lassen.
Ja.
Und dann kommt jetzt wieder Volkan und Gökhan ins Spiel, weil der mittlerweile seine ganzen Motorradkumpels organisiert hatte, weil die sind in einem Motorradclub dort vor Ort organisiert. Und dann waren 7 oder 8 Menschen, die dann vor diesem städtischen Abschleppgelände standen mit einem kleinen Pritschenwagen. Und hatten dann auch schon mit diesen Menschen gesprochen. Wir mussten dann noch vorher zur Polizeistation und dann einen Beleg holen, dass es auch wirklich unser Motorrad ist und dass wir das da rausholen dürfen. Ein Gelände, das alleine ist schon ein Abenteuer wert, weil da waren wirklich die Roller übereinander gestapelt.
Also so ein Gelände, wo nur so
abgeranzte Motorräder standen.
Die aus irgendwelchen Unfällen von der Polizei dahingeschleppt werden.
Oder Diebstählen oder was auch immer. Also ein Gelände, was wirklich, das war ein Schrottplatz, ist untertrieben. Und in der Mitte stand dann eben diese schöne Afrika-Twin und leidete da vor sich hin. Auf jeden Fall stand da eben diese 7 Kumpels Spalier und haben sich einfach gefreut, uns zu helfen. Es war ein Pritschenwagen da und die haben gleichzeitig eine Schrauberwerkstatt organisiert, wo sie selber auch hinfahren. Die ist 30 Kilometer auf dem Land. Mhm. Und die hatten sie auch schon kontaktiert und dort gab es den Hilmi, so heißt der. Der Besitzer dieser kleinen Werkstatt heißt Hilmi. Und der hat sich die Fotos angeschaut gehabt und hat gesagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bring die Maschine mal hier rüber und so weiter.
Gute Einstellung,
genau. Und dann haben die Jungs dann einfach diese Maschine dann, die Afrika Twin, auf diese Pritsche gehoben. Und dann sind wir dann aufs Land gefahren und sind dann auch alle noch mitgekommen. Das war ja auch total nett.
Alle?
Ja.
Die nehmen sich auch die Zeit dazu, ne?
Ja.
Klasse.
Ja.
Super. Ihr seid eine halbe Stunde da mit dem Pritschenwagen und
ganz genau.
Noch ein paar mehr.
Durchs Land gekurvt.
Wie bist du denn da? Bist du im Auto mitgefahren?
Ich bin im Auto mitgefahren. Ja? Der Gökhan hatte dann ein Auto, ein Kumpel mit dem Pritschenwagen dann und die anderen mit dabei. Und wir hatten dann noch einen Übersetzer mit dabei, einen englischen Übersetzer. Mhm. Einer der Kumpels sprach also gut Englisch. Und der ist dann bei uns mit dem Auto gefahren und dann sind wir dann da raus. Dann haben wir dann dem Hilmi das Motorrad dorthin gestellt. Und weil dann hatte ich nämlich mittlerweile schon die Entscheidung getroffen, immer noch in der Annahme, dass ich eine Verstauchung im Arm habe und dass mein schlapper Arm, den kann man ja auf das Lenkrad legen.
Ne? Das heißt, die Hände konntest du schon gut
Gas bewegen? Gas geben konnte ich, ja, das war kein Problem. Ne? Und auch meine Finger konnte ich bewegen, zwar ein bisschen schmerzhaft, aber mit ein paar Ibos habe ich mir gedacht, geht das? Also ja. Ich hatte mir dann vorgenommen, die Maschine dann notdürftig reparieren zu lassen, damit ich sie ausführen kann. Mhm. Das war die Entscheidung.
Ja, genau, weil du hättest sie entweder verschrotten oder ausführen müssen. Du hättest also nicht sagen können, ich lasse die jetzt mal hier und dann mach mal irgendwas und ich fahre währenddessen erstmal nach Hause. Das war auch unsere Erfahrung, die Sonja und ich gemacht hatten in der Türkei. Man fährt ja in das Land rein, also wird im Pass eingestempelt oder du kriegst ein extra Papier dazu. Du fährst hier mit dem Fahrzeug rein, damit man auch mit diesem Fahrzeug wieder rausfährt. Also das ist schon, da achten die da drauf. Die wollen nicht, dass da irgendwelche Touris mit alten Karren reinfahren, die irgendwo in die Ecke stellen und wieder abhauen, sondern man darf da nicht ohne Fahrzeug wieder rausfahren. Es sei denn, du hast dann das Fahrzeug dann im Zoll offiziell mit der Polizei abgesprochen, irgendwie da genau hinterlassen. Das. Oder eben halt verschrottet, weil es einen Unfall gab.
Genau das. Und das, also das wollte ich mir überhaupt nicht antun, weil ich hatte ja schon Schmerzen. Und mir ging es ja nicht gut.
Ja.
Nun war es, ich habe das ja nicht als Notfall deklariert gehabt, weil ich war ja beweglich, ich war ja nicht im Krankenhaus eingewiesen und so weiter. Ich war ja da nur zur Kontrolle. Aber ich hatte ja Schmerzen. Also stell dich mir jetzt vor, wenn ich diesen Weg gehe, dann muss ich mich ja tatsächlich jetzt in diese Zollmühle begeben. Und wer weiß, wie lange das dauert. Mhm. Denn wir hatten tatsächlich erst nach 5 Tagen dann unser Polizeiprotokoll dann letztlich in der Hand gehabt.
Oh, nach 5 Tagen.
War schon schnell. Das heißt also, der Volker, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat jeden Tag, hat er da angerufen. Also das war auch wieder so eine unfassbare Unterstützung, weil der hat uns jeden Tag quasi ein Update gegeben. Mhm. Wie weit ist denn jetzt quasi diese Abwicklung dort? Ja. Und der Hilmi mit seiner Werkstatt, der besorgte dann irgendwo eine Felge und das dauerte ja dann auch eine gewisse Zeit. Das heißt, wir hatten dann einfach ein paar Tage, die wir dann irgendwie ja durchschnaufen konnten.
Ja.
Eine kleine Anekdote noch nebenbei, in dem Hotel, wo wir dann eben die Tage waren, hatte sich dann unser Hotelmanager, der diese Geschichte mitbekommen hatte, dann wirklich zusätzlich noch rührig um uns gekümmert, hatte also jemanden abgestellt für uns, der uns permanent mit Tee versorgte.
Ah.
Und er versorgte mich permanent mit Eisbeuteln für meine geschwollene Hand.
Mhm.
Und dann gab es eine Situation und die finde ich auch noch so unfassbar. Wir hatten dann auf einem der Wege zu den Polizeistationen dann ein Taxi organisiert. Und die Taxis sind nicht billig in der Türkei. Aber dieser Taxifahrer hatte uns gefühlt, meinem Verständnis, unglaublich viel Geld abgenommen.
Mhm.
Und dann habe ich den Gökhan gefragt, der aber auch sonst nicht Taxi fährt, konnte er das nicht irgendwie erklären. Aber er hat dann dem Hotelmanager Bescheid gegeben, hat gesagt, sag mal, kann das stimmen? Das wusste ich aber nicht.
Mhm.
Dann kam der Hotelmanager irgendwann zu mir und sagte dann, wissen Sie, welcher Taxifahrer das war? Boah, sag ich, weiß ich nicht genau. Das war ein L3R und ein bisschen beschrieben. Mehr war da nicht. Ich war dann am nächsten Tag beim Frühstück. Auf einmal hörte ich aus der Lobby ein riesengroßes Geschrei. Ein Lamentieren, ein Brüllen, ein Gemeckere. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich denke, was ist denn da los? Und dann kam dann der Hotelmanager zu mir und sagte, schauen Sie mal da draußen, ist das der Taxifahrer? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der. Und dann sagte er, okay. Dann ging der wieder weg. Dann hörte ich wieder einen lamentieren. Das ging ungefähr 5 Minuten. Und dann zog dieser Taxifahrer ab. Und dann kam er zu mir und legte mir 2000 türkische Lira hin und sagte, das ist Ihr Geld.
Oh, hey. Der Hotelmensch.
Ja. Das habe ich natürlich nicht angenommen. Ne? Das habe ich ihm dann gegeben und habe gesagt, bitte, das ist für Sie und Ihre Angestellten, logischerweise. Ja. Aber dann hat der sich tatsächlich nochmal mit diesem Taxifahrer dort angelegt, weil der uns in einer Notsituation aus seiner Sicht übervorteilt hatte.
Ne? Mhm. Also Wahnsinn, ne? Weil
unfassbar.
Sowas fände ich auch scheiße, wenn ich das sehen würde. Jetzt käme ein Gast hierher und wird vom Taxifahrer hier über Leisten gezogen. Aber selbst ich würde mir überlegen, würde ich jetzt noch mit dem Taxifahrer anfangen, das im Nachhinein zu diskutieren und da so ein Tara draus machen, würde ich eher sagen, ja, es hat Pech gehabt, aber schade. Wahnsinn.
Genauso, also das war auch, ne, ich war dann ein bisschen misstrauisch und war das aber echt verdammt viel und das hätte ich dann auf mich beruhen lassen. Ne?
Mhm.
Ja. Herbert musste dann aber Hilmi das Geld bringen. 800 € wollte er für alles haben, also
für die Reparatur. Felge,
für die Reparatur und so weiter. Und wir hatten aber nicht mehr so viele Euros dabei, also sind wir dann quasi Geldautomaten plündern gegangen in ganz Achserei und hatten dann auf einmal einen halben Meter türkische Lira, weil die haben eine unfassbare Inflation.
Ja.
Und dann ist er mit diesem Packen Geld dann rausgefahren aufs Land und hat dann Hilmi bezahlt.
Ja.
Auch noch, also so eine, also wo uns wirklich bewusst wurde, wie ist eigentlich die Währung in diesem Land tatsächlich im Vergleich zum Euro. Ne? Das ist schon
ein, genau, wie viele Lira waren das?
Das weiß ich nicht mehr. Ja. Also das müsste ich jetzt tatsächlich ausrechnen. Also es waren irgendwie 15.000. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, ja. Und da gibt es auch nicht so große Scheine, da muss man mit ganz vielen
kleinen. Nein, ja, das sind ganz kleine Scheine. Ja, genau, wie man sich es halt vorstellt. Ne?
Ja.
Ja, das waren die Tage in Achserei. Wir sind dann Richtung Werkstatt gezogen, Herbert und ich, nachdem wir dann alles Gott sei Dank soweit erledigt hatten, dort vor Ort und haben uns dort ein kleines Gästehaus genommen in einem kleinen Ort, der heißt Gützeljord. Gehört auch mit zu Kappadokien. Gützeljord ist eine Dorfstraße mit einem kleinen Platz, wo unter anderem Beşiktaş gegen, keine Ahnung, gespielt hat, wo dann der ganze Platz dann mit fußballbegeisterten Türken besetzt war abends. Und in der Nähe gibt es Felsenwohnungen, ganz berühmte Felsenwohnungen, die sind wohl sehr berühmt in dieser Gegend. Und diese Gegend um Gützeljord ist aber eher am Rande. Ne? Da gibt es auch viele Felsenwohnungen, aber es sind eben nicht die Stars, sondern die sind eher am Rande. Und entsprechend, diese Felsenwohnungen haben wir uns natürlich auch angeschaut. Aber auch für sich speziell, weil man sich da drin verlaufen kann. Aber ich erzähle das deswegen, weil wir nämlich dann am Ende von diesem großen Fels, den wir da besucht haben, auf eine Kapelle treffen. Na, im muslimischen Land, auf eine Kapelle.
Und diese eine Kapelle.
Christliche Kapelle, ganz genau. Eine griechische Kapelle aus dem 10. 11. Jahrhundert. Waren ja auch die Griechen in der Gegend gewesen. Mhm. Die Hagia Argonoi habe ich dann recherchiert. Anargoyoi oder so ähnlich. Also haltet es mir nach. Ich kriege es, glaube ich, nicht mehr genau auf die Reihe. Auf jeden Fall, in dieser Kirche wurden Alte und Kranke betreut. Wir stehen dann auf einmal in diesem Ort, Gützeljord, am Rande von diesen Felsen, in einer Kapelle, die für Alte und Kranke ursprünglich gedacht war. Wir sind bei der ganzen Wanderung von einer Schar Kinder verfolgt worden, die sich einen großen Spaß daran machten, uns zu beobachten, wie wir mit unseren Kameras da unterwegs sind. Die stürmten dann auch die Kapelle und machten dann da ihren Spökes, wo ich mir dann so gedacht habe, ja, diese Situation kannst du dir auch durchaus aus Kinderaugen so anschauen und sagen, nimm das alles nicht so ernst.
Also war diese Kapelle noch irgendwie intakt im Sinne von, die funktioniert noch richtig oder ist es einfach nur eine Ruine?
Die war runter. Also ganz am Ende war dann so, wo der Altar früher stand, gab es dann auch so heiligen Malereien und die waren aber auch schon ziemlich abgeblättert, sodass das fast so aus der Distanz so aussah, als ob dann da irgendwelche heiligen Skelette dann noch an der Wand hängen. Also es war schon ein bisschen gruselig.
Ui.
Aber das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, so okay, das kommt jetzt eigentlich nicht von ungefähr. Ne? Also ich glaube jetzt nicht ans Übersinnliche oder so, ja, aber es sind manchmal so Begegnungen, wo du denkst, so, was ist das jetzt? Ne? Jetzt kommst du auf einmal so eine Kapelle, bist dann selber irgendwie ziemlich gebeutelt und dann heißt so, ja, kommen die Alten und Kranken hin. Ne? Ja,
genau. Sehr passend.
Genau. Ja. Was dann passierte, ist eigentlich schnell erzählt. Hilmi hat dann irgendwann gesagt, Maschine ist fertig. Dann bin ich dahin mit einer entsprechenden Grundaufregung, ob ich das überhaupt fahren kann, die Maschine mit dem Arm. Das klappt aber hervorragend. Dann habe ich.
Aber das heißt, es war wirklich nur die Hinterradfelge, die im Eimer war, weil das sah so schlimm aus.
Also am Ende, bei Honda ist die Maschine dann vermessen worden. Also der Rahmen und die Schwinge, die waren verzogen.
Okay.
Aber ich habe das nicht gemerkt. Mhm. Also man konnte mit der Maschine fahren. Also ich konnte sie einfach ausführen. Und das haben wir dann auch gemacht.
Ja.
Also nachdem wir dann auch diese unfassbare Hilfe von Gökhan und von Volkan dann auch wirklich, das war dann gut. Ne? Also wir waren ja so in deren Schuld. Ich konnte mich ja gar nicht so oft bedanken, dass dann der Volker noch irgendwann sagte, lass das sein. Was bedankst du dich die ganze Zeit? Weil wir sind doch hier auf der Erde, um anderen zu helfen und nicht permanent Dank zu kriegen.
Cool.
Das war wirklich cool, ne? Weil irgendwann, klar, ne? Ich bin ja dann so gerührt, dass ich denke, so was kann ich für dich tun? Was möchtest du haben? Kann ich was für dich tun? Und dann hat er zu mir gesagt, nein, hör auf, dich zu bedanken und nimm das, weil wir sind auf der Erde, um anderen zu helfen.
Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Motto.
Das ist doch irre, oder?
Ja.
Ja, da war ich natürlich schon sehr beschämt, ne?
Ja.
Also das sind so Momente, oder es gab ganz, ganz viele Momente, die mich auf dieser Reise wirklich sehr demütig haben werden lassen. Mhm. Wir sind dann auf die Maschine, beziehungsweise ich, meinen Arm draufgelegt.
Wie hat denn das mit dem Gepäck geklappt? Also ich weiß ja noch, dass das auf dem Foto, habe ich gesehen, dass der Gepäckträger auch völlig verbogen war.
Den hat der Hilmi wieder zusammengehämmert.
Ah, das heißt, man konnte auch wieder einen Koffer dran
machen. Ja, wir hatten Softgepäck.
Softgepäck, okay. Ja. Da kommt es auf den Zentimeter nicht so an.
Dann kommt es überhaupt nicht so an.
Ja, das ist ja eher die Schwierigkeit bei so den klassischen Plastik- oder Alu-Koffern. Da muss wirklich alles hundertprozentig, sonst kriegst du das Ding nicht dran gefriemelt.
Genau.
Softbags, okay, da kannst du auch mal auf einen verbogenen Gepäckträger was draufschnallen. Das ist gut.
Genau. Ja, das hat also gut geklappt. Es war also alles wieder gefixt und irgendwie zusammengeschraubt. Es hielt.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich mich auf die Maschine gesetzt und dann sind wir dann die 1300 Kilometer dann zur griechischen Grenze zurück.
Ah, aber das mit einem nicht ganz intakten und schmerzenden Arm und Hand?
Ja, wobei nur Ibus helfen ja schon.
Okay, hoch auf die Pharmaindustrie.
Was ich da jetzt erzähle, ja, das wirklich.
Es bleibt nur unter uns.
Bitte nicht nachmachen, natürlich nicht. Aber was hätte ich machen sollen? Hätte ich die Maschine da lassen sollen? Hätte ich mich dann weiter um die Abwicklung kümmern müssen? Meine Schmerzen, also ich brauchte das Gefühl, dass ich was tue. Mhm. Dass ich irgendwie was kontrollieren kann. Weil das ist mir deutlich geworden, weil wir eben von Abenteuer gesprochen habe. Das Abenteuer beginnt dort, wo du die Kontrolle verlierst.
Mhm.
Wo du die Kontrolle nicht mehr hast, da beginnt das Abenteuer.
Ja.
Weil das hast du nicht mehr in der Hand. Und was ich gelernt habe, ist, es kommt bei solchen Situationen irgendwann der Moment, wo du vertrauen musst. Mhm. Und das ist ein scheiß Gefühl. Mhm. Wenn du es gewohnt bist, Dinge zu kontrollieren, irgendwann kommt der Punkt, da musst du vertrauen. Und das war in dem Moment, wo ich mich in den Krankenwagen gelegt habe, wo ich im Krankenhaus war, wo ich mich in die Unterstützung der beiden tollen Menschen da begeben habe. Aber dann war dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, so, jetzt brauche ich die Kontrolle. Und das war die Ausfuhr.
Das
konnte ich kontrollieren.
Jetzt verstehe ich. Hm?
Das war der Bogen.
Ja.
Das konnte ich kontrollieren.
Ja.
Und dann sind wir in Griechenland angekommen. Und dann habe ich den ADAC angerufen. Und die haben die Welt nicht mehr verstanden, weil sie jetzt nicht wussten, wieso ich jetzt in Griechenland bin. Ich war davor in der Türkei. Und dann habe ich dann den griechischen Sachbearbeiter, der wirklich sehr, sehr, sehr nett und sehr unterstützend war, den habe ich insofern überfordert, weil er jetzt nicht wusste, wie er diesen Fall behandeln soll.
Mhm.
Er hat dann am Ende dann zwei Fälle daraus gemacht und dann ging es im Grunde genommen eigentlich auch relativ schnell. Es kam dann ein Abschleppwagen, das war dann EU, das war alles super organisiert.
Ja.
Es kam ein Abschleppwagen, das wurde dann zu einer Werkstatt gebracht, die ADAC-Vertragshändler war. Dann gab es eine sehr, sehr nette Dame aus Athen, die mit mir permanent in Kontakt war. Die besorgte mir dann einen Heimflug. Und Herbert zog dann seine Bahnen und wir haben uns dann herzlich voneinander verabschiedet.
Also Herbert ist noch weiter mit dem Motorrad gefahren. Herbert
war die ganze Zeit bei mir. Also ja. Herbert hat also ein wirklich toller Wingman, habe ich eben schon gesagt. Aber der war wirklich bis zu dem Moment, wo nichts mehr zu klären war, war der bei mir. Jo, und dann bin ich nach Hause geflogen.
Und das Motorrad wurde dann nach Hause transportiert?
Das Motorrad, ja, das habe ich dann selber noch organisieren müssen, weil der ADAC gesagt hat, wirtschaftlicher Totalschaden holen sie nicht zurück. Aber kulanterweise, weil ich eben schon so lange ADAC-Mitglied bin, haben sie sich dann beteiligt an der Rückführung und haben mir 500 € zugesagt für den Rücktransport.
Mhm.
Und ich habe dann einen rumänischen Transportunternehmer gefunden über ein Portal. Und der hat mir die Maschine dann für 700 € vor die Tür gebracht.
Okay.
Hat er dann aber 14 Tage gebraucht. Ich habe ja keine Eile gehabt.
Mhm.
Und das hat er ganz anständig gemacht. Gute Kommunikation zwischendurch. War sehr, sehr gut. Ja. Und dann habe ich dann 200 Euro draufgelegt und habe die Maschine dann in Deutschland gehabt, die dann aber zum schrecklichsten Wort, ja, meine schöne Afrika-Twin, zum Restverwerter kam. Mm. Und ich dann aber noch 2000 Euro dafür bekommen habe.
Ach, 2000 noch? Hey, das ist ja wirklich gut.
Ja. Ja. Das ist dann das Ende der Afrika-Twin gewesen.
Oh Mann. Ja. Aber tatsächlich mache ich mir immer noch Gedanken um deinen Arm und deine Hand. Genau, weil später kam erst heraus, dass die Hand gebrochen war. Ne?
Ja, ganz genau. Ich bin dann, nachdem mir man ja im Uniklinikum dann auch noch eine Stauchung diagnostiziert hatte und es einfach nicht besser wurde vom Schmerz her, bin ich dann nochmal zum Schmerztherapeuten gegangen, zu einem Orthopäden. Und der hat dann ein Röntgenbild gemacht und hat gesagt, na, da haben sie jetzt aber Spaß, das wird Bastelarbeit. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen in Köln. Gibt es eine gute Handchirurgie im Vinzenz-Krankenhaus und die haben mir das dann 4 Wochen später dann operiert. Hm. Und jetzt gibt es das ganz normale Prozedere von Physio und allem drum und dran und deswegen, also es geht stetig den Berg hoch.
Ja.
Aber wie gesagt, was ich erzählen wollte, ist alles drumherum, die Hilfe, die wir bekommen haben, welche Art von Hilfe das war, wie uneigennützig diese Hilfe war. Ja, unfassbar. Mhm.
Jo,
und wie, ja, selbstverständlich, ja? Wie selbstverständlich das,
ja,
für die Menschen ist, mit denen wir da zu tun hatten.
Mhm. Klasse. Du hast gerade, als ich dich gefragt hatte, ne, irgendwie, wie geht's dir, auch gesagt, deine Seele muss das alles noch ein bisschen verarbeiten. Wie geht's dir jetzt damit? Weil dieser Schock irgendwie aus dem Nichts heraus, werde ich hier rausgekickt, schlimmer Unfall. Das hat ja wahrscheinlich auch nochmal einige Nachwirkungen bei dir.
Also ich merke das. Die ersten Wochen war ich sehr schreckhaft. Mhm. Also wenn irgendwo ein lautes Auto hinter mir war, dann bin ich zusammengezuckt. Das sind also ganz typische Reaktionen. Und dann kommt aber so der Moment, wo du realisierst, nicht nur was du für ein Glück hattest, sondern dass der Sturz ja auch mit Todesangst verbunden war. Mhm. Und das dadurch, dass ich bisher in meinem Leben gut durchgekommen bin und auch keine großen Unfälle hatte, habe ich natürlich jetzt auch keine Blaupause. Mhm. Also, dass ich quasi jetzt so lernen muss, damit umzugehen und mir das klar zu machen und da auch sehr, ja, sehr, sehr zugewandt mit mir umgehen muss. Ne?
Ja.
Aber da ist natürlich so, ne, so, da ist schon so ein Bewusstsein, ey Alter, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Hm. Und das macht schon was mit dir.
Ja. Ich meine, es ist vielleicht wahrscheinlich auch gut, dass du kurz danach wieder Motorrad gefahren bist.
Ja.
Weil es gibt ja auch die Geschichten, dass Leute dann erstmal lange Zeit nicht Motorrad fahren oder Fahrrad fahren. Also es gibt ja immer den Tipp, sofort wieder aufs Bike steigen, um wieder ein Gefühl dafür zu kriegen und nicht so eine Angst im Nachhinein noch aufzubauen, dass man
genau
nicht mehr fahren möchte.
Genau, das war goldrichtig. Mhm. Das war, ja, gut, dass du das sagst. Das war auch eines so mit der Gründe. Ne? Also der Herbert sagte zu mir, Mensch, du musst ja so schnell wie möglich wieder auf den Bock. Und dann sagte ich fahre das Motorrad nach Griechenland. Und das war schon so ein Ehrgeiz.
Ja, das, ne, war, glaube ich, sehr, sehr gut so.
Ja, genau. Und das hat geholfen, auf jeden Fall. Ne? Das, was ich vorhin gemeint habe, ne? Das Gefühl zu haben, dass du dann eben doch was tun kannst.
Ja, ne? Ja, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen.
Ganz genau. Und das ist das, was du, glaube ich, für dich, also dir eingestehen musst, dass du eben, das klingt jetzt wirklich so banal, wenn man das erzählt, ne? Aber gekoppelt mit so einem Erleben ist, du kannst nicht alles kontrollieren. Ne? Mhm. Und das ist so der Moment, der, glaube ich, noch nachwirkt.
Ja. Und dann diese tolle Erfahrung.
Ja.
Andere Menschen helfen mir.
Unfassbar.
Und zwar viel mehr, als ich das je gedacht hätte.
Unfassbar.
Das ist doch, glaube ich, wirklich auch das, was am Positiven dann am Ende bleibt.
Und das ist genau das, was bleibt. Das ist genau das, was bleibt. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich die Geschichte erzählen kann, nicht um irgendwie diesen Horror von einem Unfall hier auszubreiten. Ich hoffe, dass es auch so rüberkommt, sondern wirklich die Geschichte zu erzählen, wie es ist, wenn du in einem Land bist, dessen Sprache du nicht sprichst und diese unfassbare Hilfe erfährst. Von Menschen, die noch nicht mal einen Dank wollen. Ja, natürlich, klar. Dankst du, ja? Aber die das nicht machen, um was dafür zu kriegen.
Ja.
Das meine ich.
Und diese Antwort, wir sind hier auf der Erde, um anderen zu helfen, das finde ich super.
Ja. So hat es, also übersetzt, wortwörtlich gesagt.
Ja. Alex, herzlichen Dank, dass du hier die Geschichte mit uns teilst. das erschreckt auf der einen Seite, aber macht Mut und ja, gibt so ein bisschen Zuversicht. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit.
Wenn ihr gerne spannende Reisegeschichten hört, könnt ihr das demnächst auch live erleben. Und zwar am Samstag, den 27. September 2025 um 14 Uhr nehmen wir einen Live-Podcast auf. Und wir sind der Howie vom Bearcast, die Carina vom Bearcast und Twinspark Podcast und Sonja und ich von Pegaso Reise. Und wir haben viele interessante Gäste eingeladen. Wir sprechen über das Thema gemeinsam reisen. Am 27. Januar in der Knülljause, das ist so eine kleine Wirtschaft in Schwarzenborn, Nordhessen. In der Ecke ist sonst eigentlich nichts los, aber es gibt schöne Motorradstrecken. Also es lohnt sich, einfach einen Ausflug ins Grüne zu machen und dann um 14 Uhr den Live-Podcast zu erleben. Und vielleicht können wir danach noch gemeinsam einen Kaffee trinken, einen Kuchen essen in der Knülljause. Und nächstes Jahr gibt's auch einen Live-Termin und zwar zeigen Sonja und ich unseren Trans-Brasilianer-Vortrag bei Touratec West in Aachen am Freitag, den 16. Januar 2026 um 19 Uhr. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes und auf pegasoreise.de.
Pegasoreise.de